Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Gott hält die Geschicke dieser Welt in seiner Hand. Es geschieht nichts, was nicht zuvor an ihm vorübergegangen ist. Dies gilt auch für den berühmt-berüchtigten Sechstagekrieg. Alexander Seibel legt dar, dass das, was damals in und um Israel geschah, aus biblisch-prophetischer Sicht explosiver ist, als wir meinen. Hören Sie heute die 8. Lesung der Brennpunkt-Serie von Alexander Seibel mit dem Thema Welche prophetische Relevanz hat der dritte arabisch-israelische Krieg?
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Der Beginn des Sechstagekriegs. Letzter Anlass für das Ausbrechen des Krieges war die von Nasser verhängte Blockade des Golfes von Aqaba. Der Präsident erklärte es zum ägyptischen Hoheitsgebiet. Der Prophet Hesekiel schreibt in Hesekiel 29, Vers 3: So spricht Gott der Herr: Siehe, ich will an dich, Pharao, du König in Ägypten, du großer Drache, der du in deinem Wasser liegst und sprichst: Der Strom ist mein und ich habe ihn mir gemacht. Im Jahre 1956 erklärte Nasser den Suezkanal zum ägyptischen Eigentum. Das Ergebnis dieser eigenmächtigen Handlung war der Sinai-Krieg 1956. Bei beiden Waffengängen war also das auslösende Moment eine Wasserstraße, die Ägypten für sich beanspruchte. Der Strom ist mein und ich habe ihn mir gemacht, wie der Prophet Hesekiel sagt. Am 5. Juni 1967 um 8.45 Uhr nach ägyptischer Zeit bzw. 7.45 Uhr nach israelischer Zeit begann dieser nun heute schon fast legendäre Krieg von 6 Tagen. Während auf arabischer Seite die Spitze des Alarms bereits vorbei war, die meisten Kriege begannen im frühen Morgengrauen, holte die israelische Luftwaffe zum überraschenden und entscheidenden Schlag gegen seinen Hauptgegner Ägypten aus. Im Tiefflug entlang des Gazastreifens und über die Sinai-Halbinsel näherten sich die israelischen Maschinen den 18 verschiedenen ägyptischen Flugplätzen und stießen auf einen völlig ahnungslosen und überraschten Gegner. Um diese Zeit rechnete niemand mehr mit einem Angriff. Doch warum begann der Krieg gerade um 8.45 Uhr? Warum nicht um 9 Uhr oder um 8 Uhr? 9 Uhr ist die offizielle Amtszeit in Ägypten, und als das Ungewitter über Nassers Flugplätze hereinbrach, waren die ägyptischen Offiziere weder zu Hause noch im Büro zu erreichen, sodass das Chaos des Feindes noch erhöht wurde. Sprüche 20, Vers 18 sagt: Krieg soll man mit Vernunft, mit List führen. Dies schrieb schon Salomo. Die tiefliegenden Maschinen wurden auch vom ägyptischen Radar nicht erfasst. Beim Propheten Jesaja, der im 11. Kapitel von dem wiederentstehenden Israel weissagt, heißt es in Vers 14: Sie werden meerwärts auf die Berglehne der Philister fliegen, nach der Zürcher und Elberfelder Übersetzung, und miteinander berauben alle, die im Osten wohnen. Nach Edom und Moab werden sie ihre Hände ausstrecken, die Ammoniter werden ihnen gehorsam sein. Die Philister wohnten im heutigen Sinai-Gebiet. Dieser höchst verblüffende Vers fand somit eine wörtliche Erfüllung durch die Geschehnisse dieses Krieges. Amman ist heute noch die Hauptstadt Jordaniens. Somit ist klar, dass mit den Ammonitern die heutigen Jordanier gemeint sind. Im weiteren Verlauf des Waffengeschehens wurde ganz Cisjordanien, der Teil westlich des Jordans, besetzt. In 2 Angriffswellen von je 80 Minuten wurde der Großteil der ägyptischen Luftwaffe zerstört. Laut Brigadier Hott, Chef des israelischen Luftstabes, wurden an diesem ersten Tag 280 ägyptische Flugzeuge am Boden zerstört und 20 andere in der Luft. Somit war dieser Waffengang zum Mittag des ersten Kriegstages bereits zugunsten Israels entschieden. Zu Beginn sah es allerdings ganz anders aus. Radio Kairo prophezeite den endgültigen Untergang Israels. Rein zahlenmäßig schien das arabische Übergewicht erdrückend. An der Sinai-Grenze standen 7 arabische, 3 israelischen Divisionen gegenüber. Wir werden sie auslöschen, wir werden sie ins Meer werfen. In dieser Tonart verkündigte siegessicher Radio Kairo. Israels Feinde verbünden sich. Gott schweige doch nicht, Gott bleib nicht so still und ruhig, denn siehe, deine Feinde toben, und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die bei dir sich bergen. Die zunehmenden Terroranschläge der Palästinenser waren mit eine Hauptursache für den Kriegsausbruch. Wohlan, sprechen sie, lass uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Dies war die fast wörtliche Wiedergabe von Radio Kairos Hetzpropaganda. Denn sie sind miteinander eins geworden und haben einen Bund wider dich gemacht. Psalm 83, die Verse 1 bis 6. Kurz vor Kriegsausbruch kam es zum Bruderkuss zwischen Nasser und König Hussein, die vorher erklärte Gegner waren. Ägyptische Oberbefehlshaber trafen in Jordanien ein, um den Angriff auf Israel von beiden Seiten zu koordinieren. Die in den Zeiten von Edom, Jordanien, und Ismael, die Araber allgemein, wohnen, Moab, Jordanien, und die Hagariter, Syrer, Gebal, Libanon, Ammon, Jordanien, und Amalek, Bewohner Saudi-Arabiens, die Philister, Gazastreifen, Ägypten, mit denen von Tyrus, Libanon, auch Assur, Irak, hat sich zu ihnen geschlagen. Sie helfen den Söhnen Lots. Psalm 83, die Verse 7 bis 9. Die Söhne Lots waren Moab und Ammon, die heutigen Jordanier. Einen Tag vor Kriegsbeginn traf die Irak-Brigade in Ostjordanien ein. Das Übergewicht und die gegenseitige Unterstützung der arabischen Truppen erschienen eindrucksvoll genug. Wenige Tage vor Kriegsausbruch erklärte der russische Botschafter in Tel Aviv einem israelischen Ministerialdirigenten: Euer Israel ist doch ein Lilliput, im Grunde genommen ein geradezu groteskes Ergebnis einer durch den Zweiten Weltkrieg ausgelösten internationalen Verwirrung. So kalkuliert die atheistische Welt. Die Kraft, die Gott einem Menschen oder seinem Volk geben kann, bleibt dem Ungläubigen ein Geheimnis, ein Rätsel. Doch Gottes Wort sagt: Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Siehe, ich habe dich zum scharfen neuen Dreschwagen gemacht, der viele Zacken hat, dass du Berge zerdreschen und zermalmen sollst und Hügel wie Spreu machen. Du sollst sie worfeln, dass der Wind sie wegführt und der Wirbelsturm sie verweht. Du aber wirst fröhlich sein über den Herrn und wirst dich rühmen des Heiligen Israels. Jesaja 41, die Verse 14 bis 16. Als am Ende des ersten Kampftages die Wahrheit über den Verlauf des Krieges bei den Sowjets durchsickerte, die Israelis hatten sich in Schweigen gehüllt, standen die russischen Militärs samt Führungsspitze unter einem richtigen Schock. Die Kommunisten mögen sehr leistungsfähige Computer haben, doch da nicht anzunehmen ist, dass sie Gottes Plan in Rechnung ziehen, werden ihnen auch in Zukunft katastrophale Fehleinschätzungen bezüglich Israel nicht erspart bleiben. Denn Gott hat verheißen: Wenn du in einen Krieg ziehst gegen deine Feinde und siehst Rosse und Wagen eines Heeres, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, ist mit dir. 5. Mose 20, Vers 1. Und so nahmen die Ereignisse in der Sinai-Wüste ihren dramatischen Verlauf, wie uns Psalm 83, dessen erste 9 Verse oben zitiert wurden, am Ende schildert. Mach's mit ihnen wie mit Midian. Die Verse 10 bis 12 schildern Ereignisse aus der Richterzeit. Mach's mit ihnen wie mit Midian, die auch einmal sagten: Wir wollen das Land Gottes einnehmen. In den jordanischen Restaurants hing ein Bild von Jerusalem mit der Überschrift: Wir werden es einnehmen. Mein Gott, mache sie wie verwehende Blätter, wie Spreu vor dem Winde, wie ein Feuer den Wald verbrennt und wie die Flamme die Berge versenkt. So verfolge sie mit deinem Sturm und erschrecke sie mit deinem Ungewitter. Bedecke ihr Angesicht mit Schande, dass sie, Herr, nach deinem Namen fragen müssen. Schämen sollen sie sich und erschrecken für immer und zu Schanden werden und umkommen. So werden sie erkennen, dass du alleine Herr heißest und der Höchste bist in aller Welt. Die Verse 13 bis 19. Nach Beendigung des Krieges besuchte der Oheim König Husseins nicht mehr die Moschee. Gott ist offensichtlich auf der Seite der Juden, meinte er. Die Niederlage der Ägypter. Wie bereits erwähnt, standen im Sinai drei israelische Divisionen mit den jeweiligen Kommandanten Joffe, Tal und Scharon den ägyptischen Streitkräften gegenüber. Obwohl die Ägypter besser kämpften als im Sinai-Krieg 1956, gelang den Juden der Durchbruch unerhört schnell. Bereits am Dienstagabend trafen Ariel Scharons Truppen am nördlichen Suezkanal ein. Der Vorstoß der Israelis war in manchen Fällen so unerwartet, dass die Ägypter ganze Panzerabteilungen samt Artillerie einfach stehen ließen und davonliefen. Ihre Fluchtbewegung nahm mehr und mehr panikartige Züge an. Kommandant Joffe hatte den Befehl, den Rückzug der ägyptischen Truppen über den Mittlerpass aufzuhalten. Vor den Ägyptern traf er dort ein und mit 14 Panzern gelang es ihm, das Entkommen von Nassers Truppen ins ägyptische Hinterland zu verhindern. Am Mittwoch waren die Panzerarmeen der ägyptischen Sinai-Streitkräfte praktisch zerschlagen. Obwohl Radio Kairo die ersten Tage nur Siegesmeldungen verbreitete, musste Ägypten, das behauptete, nicht aufzugeben und bis zum Sieg zu kämpfen, am Donnerstagnachmittag in der UNO um einen Waffenstillstand ansuchen. Der Prophet Jesaja schildert, wie es den Ägyptern ergangen ist. Und der Mut soll den Ägyptern in ihrem Hause vergehen, und ich will ihre Anschläge zunichte machen. Da werden sie dann fragen ihre Götzen und Zeichendeuter. Jesaja 19, Vers 3. Tatsächlich besuchte Kriegsminister Ammer, ein Studienfreund Nassers, eine spiritistische Sitzung, um von den Medien zu erfahren, wie dieser Krieg noch gewonnen werden könnte. Ihm wurde später die Schuld für das Versagen der ägyptischen Streitkräfte zugeschoben und relativ kurze Zeit nach dem Kriegsende beging er Selbstmord. Weiter heißt es in dieser Passage über den Niedergang Ägyptens: Und das Wasser im Nil wird vertrocknen, und der Strom wird versiegen und verschwinden. Und die Wasser werden stinkend werden, und die Flüsse Ägyptens werden seicht und trocken werden, das Rohr und Schilf verwelken. Und das Gras an den Wassern wird vergehen, und alle Saat am Wasser wird verdorren und zunichte werden. Und die Fischer werden trauern, und alle, die Angeln ins Wasser werfen, werden klagen, und alle, die Netze auswerfen in den Strom, werden betrübt sein. Es werden zu Schanden, die da Flachs kämmen und verarbeiten, und die da weben werden erbleichen. Die Weber werden geschlagen sein, und alle, die zum Lohn arbeiten, sind bekümmert. Jesaja 19, die Verse 5 bis 10. Diese Verse schildern mit verblüffender Genauigkeit die Umweltveränderungen, die als Folge der Erbauung des Assur-Staudammes auftraten. Umweltforscher haben den Assur-Staudamm als die größte Ökokatastrophe der damaligen Zeit bezeichnet. Weiter heißt es in den Versen 14 bis 17: Denn der Herr hat einen Taumelgeist über sie ausgegossen, dass sie Ägypten taumeln machen in all seinem Tun, wie ein Trunkenbold taumelt, wenn er speit. Und Ägypten wird nichts gelingen. Zu der Zeit werden die Ägypter sein wie Weiber und sich fürchten und erschrecken, wenn sie der Herr Zebaoth die Hand über sie schwingen wird. Und die Ägypter werden sich fürchten vor dem Lande Juda, wenn sie daran denken, werden sie erschrecken wegen des Rates des Herrn Zebaoth, den er über sie beschlossen hat. Ein hartes Wort, aber tatsächlich wurde in circa 3 Tagen eine Armee, in die Russland Milliarden investiert hatte, völlig aufgerieben. Ähnlich heißt es auch beim Propheten Micha Kapitel 4 Vers 11: Nun aber werden sich viele Heiden wider dich zusammenrotten und sprechen, Sie ist dahingegeben, wir wollen auf Zion herabsehen. Lügenpropaganda besiegelt das Schicksal der Feinde Israels. Siebenfache Übermacht hatte sich gegen Israel zusammengefunden. Als der Krieg begann, verkündigte Nasser: Merke Israel, dies ist dein Tod. Doch wie heißt es weiter in den Propheten? In Micha 4, Vers 12 und 13 lesen wir: Aber sie wissen des Herrn Gedanken nicht und kennen seinen Ratschlag nicht, dass er sie zusammengebracht hat wie Garben auf der Tenne. Darum mache dich auf und drisch, du Tochter Zion, denn ich will dir eiserne Hörner und eherne Klauen machen, und du sollst viele Völker zermalmen und ihr Gut dem Herrn weihen und ihre Habe dem Herrscher der ganzen Welt. Tatsächlich erbeuteten die Juden große Waffenmengen des Feindes, die teilweise sogar noch am Ende des Krieges gegen Syrien eingesetzt wurden. Nasser hat aus Propagandagründen den Fall des wichtigen Militärstützpunktes El Arish zu Beginn des Krieges nicht bekannt gegeben. Algerien schickte eine Staffel von MiG-21 Düsenjägern zur Unterstützung der Ägypter nach Sinai. Ahnungslos landeten sie auf dem Flugplatz von El Arish, der bereits in israelischer Hand war. Israel hat diese Flugzeuge später dann an Amerika weitergegeben. Syrien, das am meisten zum Kriegsausbruch beigetragen hatte und die größte Hetzpropaganda gegen den Judenstaat verbreitete, hatte sich zu Beginn des Krieges bezeichnenderweise abwartend verhalten. Doch die Syrer wurden ein Opfer von Nassers Lügenpropaganda. Da sie seinen Siegesmeldungen glaubten, meinten sie, die Sache der Araber stünde sehr günstig und traten am Mittwoch in den Krieg ein. Der Mittwoch brachte den Höhepunkt des ganzen Krieges. Es wurde nämlich die Altstadt Jerusalems zurückerobert, die, abgesehen von einigen wenigen Unterbrechungen, eigentlich seit 586 vor Christus nicht mehr in den Händen der Juden war. Eine jahrtausendalte Sehnsucht und ein uralter Traum der Juden ging damit in Erfüllung. Die arabische Legion der Jordanier kämpfte unerhört verbissen um jeden Häuserblock der Altstadt, doch der Sieg der Israelis war nicht mehr aufzuhalten. Am 7. Juni 1967 um 10.30 Uhr vormittags standen die israelischen Truppen an der berühmten Klagemauer, dem letzten Überrest des einst so herrlichen herodianischen Tempels. An diesem Tag erfüllte sich zum Teil eine Prophezeiung Jesu, die er im Zusammenhang mit den Ereignissen, die seiner Wiederkunft vorausgehen, gegeben hatte. So lesen wir in Lukas 21, Vers 24: Und sie werden fallen durch des Schwertes Schärfe und gefangen geführt unter alle Völker, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden. Dies ereignete sich unter der Herrschaft Roms, bis das der Heidenzeit erfüllt ist. Lukas 21, Vers 24. Die Rückeroberung Jerusalems ist ein historisch-biblisches Ereignis von unerhörter Tragweite. Manch eine oben angeführte Prophetie, wie beispielsweise Psalm 83 oder Micha 4, die Verse 11 bis 14 und andere, ist nicht unbedingt als direkte Vorhersage für den Junikrieg zu werten. Die Bibel sagt uns mehrmals, dass sich die Ereignisse prinzipiell wiederholen werden, nur dass sie jedes Mal größere Kreise ziehen, bis sie die ganze Welt erfassen. So vergleicht zum Beispiel Jesus die Zeit seiner Wiederkunft mit der Zeit Noahs in Matthäus 24, Vers 37. Doch bei der Aussage von Jesus in Lukas 21, Vers 24 handelt es sich um eine direkte und zweideutige Erfüllung von höchster Bedeutung. Donnerstag vormittags gab König Hussein die Niederlage seiner Truppen bekannt. Israel hatte zu diesem Zeitpunkt bereits den ganzen Westteil des Jordanufers Cisjordanien besetzt. Trotz tapferer Gegenwehr war die jordanische Armee in Auflösung begriffen. Hussein sprach von ungeheuren Verlusten. Ja, die übrig gebliebenen aus Jakob werden unter den Heiden inmitten vieler Völker sein wie ein Löwe unter den Tieren im Walde, wie ein junger Löwe unter einer Herde Schafe, dem niemand wehren kann, wenn er einbricht, zertritt und zerreißt. denn deine Hand wird siegen gegen alle deine Widersacher, dass alle deine Feinde ausgerottet werden. Micha 5, die Verse 7 und 8. Auch Syrien, das als einziger Gegner nach dem Donnerstag übrig blieb, konnte Israel, wie der Prophet sagt, nicht widerstehen. Dabei hatten die Syrer durch ihre Befestigungsanlage in den Golanhöhen einen unerhörten strategischen Vorteil. Der Angriff Israels begann am Freitag und wurde mit Bulldozern eingeleitet. Sie hatten die Aufgabe, in das steile Gelände einen Weg für die Panzer zu bahnen. Am Samstag, den 10. Juni, war der Krieg beendet. Israels Truppen standen ca. 60 Kilometer vor Damaskus. Die Juden mussten am Sabbat, ihrem Feiertag, noch kämpfen. Erst am Sonntag hatten sie Frieden. Die syrische Armee war bis auf wenige Reste vernichtet. Die Israelis hatten mit unerhörter Tapferkeit gekämpft. Der Prophet Sacharja deutet auch diese Ereignisse an, obwohl eine letzte Erfüllung noch bevorsteht. In Sacharja 12, die Verse 2 und 3 lesen wir: Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsum, und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen, denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Offenbar wird Jerusalem immer mehr zum politischen Laststein. Israels Sieg erfüllt biblische Prophetie. Zu der Zeit will ich die Fürsten Judas machen zum Feuerbecken mitten im Holz und zur Fackel im Stroh, dass sie verzehren zur rechten und linken alle Völker ringsumher. Aber Jerusalem soll auch fernerhin bleiben an seinem Ort. Sacharja 12, Vers 6. Israel hat tatsächlich teilweise die Nachbarvölker erobert. In Sacharja 12, Vers 8 lesen wir: Zu der Zeit wird der Herr die Bürger Jerusalems beschirmen, und es wird zu dieser Zeit geschehen, dass der Schwache unter ihnen sein wird wie David und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen her. David galt als Held. Das Kennzeichen dieses Krieges ist die unglaubliche Tapferkeit, mit der Israels Truppen Krieg führten. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Sacharja 12, Vers 10. Dies spricht von dem noch zukünftigen Ereignis der endgültigen Bekehrung Israels. Am Ende des Krieges hatte sich Israel um das circa Vierfache seiner ursprünglichen Ausdehnung erweitert. Auch dies ist eine prophetische Verheißung. Es kommt der Tag, da werden deine Mauern gebaut werden, da wird weit werden deine Grenze. Micha 7, Vers 11. Ebenso, denn du wirst dich ausbreiten zur Rechten und Linken, und deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte neu bewohnen. Jesaja 54, Vers 3. Die Welt im Allgemeinen und die Araber im Besonderen wollen all dies nicht zur Kenntnis nehmen. Russland liefert seine besten, modernsten Waffen an Israels Feinde. Doch Jesaja verheißt im selben Kapitel 54, Vers 17: Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Man schmiedet Pläne, hält Konferenzen ab und der Sicherheitsrat der UNO tagt, doch Gottes Wort sagt in Jesaja 8, die Verse 9 bis 10: Tobet ihr Völker, ihr müsst doch fliehen. Höret's alle, die ihr in fernen Landen seid. Rüstet euch, ihr müsst doch fliehen, rüstet euch, ihr müsst doch fliehen. Beschließt einen Rat, und es werden nichts daraus. Beredet euch, und es geschehe nicht. Denn hier ist Immanuel. Nach dem Sechstagekrieg war Israel die stärkste Macht im Nahen Osten. Vor noch nur 3 Jahrzehnten schien das völlig unglaublich. Doch Gottes Wort verheißt: Aus dem Kleinsten sollen 1000 werden, und aus dem Geringsten ein mächtiges Volk. Ich, der Herr, will es zu seiner Zeit eilends ausrichten. Jesaja 60, Vers 22. 1908 lebten in Palästina 41.000 Juden, 1959 waren es bereits 1,5 Millionen. Laut einer Zeitungsnotiz soll Israel heute militärisch stärker als Deutschland oder Großbritannien sein. Dies schien vor kurzer Zeit, wie manch anderes bezüglich Israel, praktisch unmöglich. Doch genau davon spricht Gottes Wort. So lesen wir in Sacharja 8, die Verse 4 bis 6. So spricht der Herr Zebaoth: Es sollen hinfort wieder sitzen auf den Plätzen Jerusalems alte Männer und Frauen, jeder mit seinem Stock in der Hand von hohem Alter, und die Plätze der Stadt sollen voll sein von Knaben und Mädchen, die dort spielen. Das ist das heutige Bild. So spricht der Herr Zebaoth: Erscheint dies auch unmöglich in den Augen derer, die in dieser Zeit übrig geblieben sind von diesem Volk, sollte es darum auch unmöglich erscheinen in meinen Augen? Ein englischer Militärexperte, der in einem Hubschrauber kurz nach Beendigung des Krieges die Sinai-Halbinsel überflog, sprach von dem totalsten militärischen Sieg unserer Geschichte. Wie war es möglich, dass dieses Volk, das man in der Zeit seiner Zerstreuung als feig und schwach bezeichnete, wie es in der Strafandrohung Gottes auch vorher gesagt wurde, in 3. Mose 26, Vers 36, so tapfer und siegreich kämpfen konnte? Für die ungläubige Welt bleibt dies ein Rätsel. Doch Gott hat verheißen, dass, wenn er sich seinem Volk zuwendet und auf der Seite Israels streitet, er Sieg auch gegen einen überlegenen Gegner geben wird. Vom Standpunkt des Zahlenverhältnisses war dieser Waffengang eine fast wörtliche Erfüllung von 3. Mose 26, Vers 8. Dort lesen wir: Fünf von euch sollen 100 jagen, und 100 von euch sollen 10.000 jagen, denn eure Feinde sollen vor euch her dem Schwert verfallen. Obwohl in diesem Krieg sich eigentlich Wunder vor unseren Augen abspielten, Israel erlebte danach auch eine Art religiöse Erweckung und viele Araber kauften sich Bibeln, um zu wissen, wie es weitergeht, ist die Welt blind und sieht es nicht. Sie will einfach nicht die unsichtbare Hand Gottes, die hinter allen diesen Ereignissen steht, nicht erkennen. Wie sagt doch der Prophet Jesaja in Kapitel 26, die Verse 11 bis 12? Herr, deine Hand ist erhoben, doch sie sehen es nicht. Aber sie sollen sehen den Eifer um dein Volk und zu Schanden werden. Mit dem Feuer, mit dem du deine Feinde verzehrst, wirst du sie verzehren. Aber uns, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alles, was wir ausrichten, das hast du für uns getan. Uri Avneri, ein linksgerichteter jüdischer Journalist und Politiker, schrieb in seinem Buch »Israel ohne Zionisten«: Wie dieser Krieg zustande kam, gleicht einem Geschehen in der griechischen Tragödie. Niemand hatte ihn gewollt und alle handelten wie Schauspieler. Sie spielten eine Rolle, die ihnen ein unsichtbarer Autor diktiert hatte, sagten Worte, die jemand anders geschrieben hatte, und dies alles gemäß einer inneren Logik, die niemand ganz verstand. Psalm 33, Vers 10: Der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Gedanken der Völker.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben die 8. Lesung der Brennpunkt-Serie von Alexander Seibel mit dem Thema: Welche prophetische Relevanz hat der 3. arabisch-israelische Krieg?
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001, und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch. Nun wünschen wir Ihnen noch einen gesegneten Tag und würden uns freuen, Sie wieder als Zuhörer hier auf Radio Neue Hoffnung begrüßen zu dürfen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.